Moin zur Folge 44 von Einfach Komplex. Heute zu einem sehr, sehr coolen Thema, was mich persönlich schon immer beschäftigt. Das ist das Thema Linux und nicht etwa versus Windows oder sowas, sondern es soll nur um Linux gehen. Weil wo immer ich gearbeitet habe mit anderen, ja, in Softwarefirmen, und habe ich immer gesehen, dass die Softwareentwickler Linux benutzen und alle anderen quasi Windows oder eben Mac oder irgendwie sowas in der Art, ne? Und dem wollen wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen. Und dafür habe ich natürlich auch wieder den perfekten Experten da, weil der benutzt auch Linux, ne? Also mein Burkhard.
Ja, warum nutzt du eigentlich kein Linux, wenn du es so cool findest? Du hast auch wieder Windows hier. Ich habe tatsächlich, ich benutze schon immer Linux.
Nee, dass ich es so cool finde, habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja nur gesagt, dass ich mich frage, warum das Developer so cool
findet. Weil es so cool ist.
Ja, okay, alles klar.
So, moin erstmal.
So, das war die Folge, ne? Weil es so cool ist.
Ich sitze hier heute ein bisschen eingeklemmt in meinen Stuhl. Mal gucken, ob ich locker rüberkomme. Gerrit hat mein Mikro hier gut adjustiert, damit ihr guten Sound habt. Und ich soll ganz gerade reinsprechen. Das muss ich da mal.
Wir versuchen immer zu optimieren.
Ja, ja.
Eine Ankündigung vorweg, und zwar sind wir ja heute auch wieder ein bisschen später dran. Ja, normal veröffentlichen wir ja Dienstagmorgen, es ist schon wieder Dienstagnachmittag. Uns rennt die Zeit davon, wir haben so viel auf dem Zettel, dass wir uns entschieden haben, den Podcast zumindest vorübergehend, vielleicht auch langfristig, nur noch zweiwöchentlich zu veröffentlichen. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir wollen, dass die Qualität hoch bleibt und wir viel Spaß bei der Sache haben und es nicht irgendwie zur Belastung wird oder sowas. Und wir glauben, dass ja am Ende dann davon alle profitieren eigentlich, wenn wir das vorübergehend mal im Zwei-Wochen-Takt machen. Ne? So viel vorweg. Und worum es heute gehen soll, ist, ja, warum eigentlich Linux, habe ich schon gesagt. Ein bisschen gucken wir uns die Geschichte an. Dann, wo wird Linux eigentlich überall eingesetzt, weil es steckt ja noch in ganz, ganz anderen Servern und Rechnern und Geräten als nur in diesen, sage ich mal, Desktop-PCs. Und am Ende gucken wir uns so ein bisschen nochmal die Technik an und die verschiedenen Distributionen oder Distros, ja, wie Burkhard häufiger sagt. Genau, das ist so der Plan. Und zum Start, Burkhard, was begeistert dich denn so eigentlich an Linux? Also warum benutzt du es statt irgendein anderes Betriebssystem?
Ja, ich sage immer, also die anderen Systeme sind so Bonbon-Systeme für mich irgendwie. Man muss ja mal gucken, was der Anwendungsfall ist. Ich möchte halt bei meinem System exakt genau wissen, was, wie, wo, wann passiert und auch alles beeinflussen können. Wenn man programmiert, wenn man Software schreibt, dann hast du ja mal, dass irgendwelche Files gespeichert werden oder müssen gelesen werden und so weiter. Und das weiß ich bei Linux-basierten Systemen mal exakt genau, was passiert. Während im Windows, naja, das ist halt optimiert, damit es irgendwie Oma Beimann halt auch noch gut benutzen kann. Ja, aber Oma Beimann interessiert sich halt nicht für, wo ist mein CSV-File gelandet, wenn ich das hier und da hinschreibe und so weiter. Also ich sage immer Bonbon, weil es ist halt, ja, andere Betriebssysteme sind dafür drauf gelegt, dass es einfach zu bedienen ist, aber dann vielleicht auch ziemlich undurchsichtig ist und viele Schichten, viele Abstraktionssachen, viel wird dir weggenommen, ne, wo du einfach klickst und es passiert ganz viel Magie im Betriebssystem. Das willst du genau nicht. Du willst halt irgendwie ganz explizit wissen, was, wie, wo, wann passiert, wenn du Software entwickelst. Und da brauchst du nicht auch noch ein Betriebssystem, was dir noch, also es ist sowieso komplex genug, ne? Also deine Bugs hängen auf irgendeinem Level zwischen 3000 Abstraktionsebenen. Und wenn dann noch das Betriebssystem selbst eine riesige Abstraktionsebene darstellt, dann kriegst du als Entwickler dann endgültig graue Haare.
Okay. Also du hast tieferen, besseren Zugriff. Es ist unter Umständen ein bisschen komplexer, aber wer es beherrscht, der kann damit mehr anfangen wahrscheinlich dann am Ende.
Ja, es ist einfach ganz glasklar, was passiert. Ja. Und es ist halt viel, es steckt ja auch keine Firma dahinter wie Microsoft, die sich irgendwann mal vielleicht überlegen, irgendwas anders zu machen oder sowas, sondern eine Community. Und es ist auch Open Source. Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, das ganze Betriebssystem ist quasi quelloffen. Und wenn man mal was exakt wissen muss, wie irgendwas exakt genau funktioniert, dann ist das halt auch, gibt's eine riesige Community, dann schmeißt du das bei Google hin, die Frage, und da steht exakt genau, was los ist. Da bleibt halt, es bleibt halt kein Raum für zweifelhafte Sachen, so, wo du nicht ganz genau weißt, was passiert jetzt eigentlich mit dem Betriebssystem. Das passiert dir halt bei Linux nicht. Und deswegen mag ich so gerne, und warum ich es auch gerne mag, also tatsächlich war es ganz am Anfang noch so, da hatte ich auch zwei Rechner sogar. Ich hatte, also als ich quasi Gruppenleiter war und ich ziemlich viele Office-Sachen hatte und so weiter und mit PowerPoint und so weiter rumhühnern musste, da hatte ich zwei Rechner und den einen hatte ich ein Mac-Betriebssystem drauf. Immer wenn ich nach oben gesprochen habe mit dem Management und wenn ich nach unten gesprochen habe mit den Entwicklern, hatte ich meinen anderen Rechner, da war dann halt das Linux drauf. Weil es damals so war, dass halt tatsächlich diese Einfachheit und diese ganzen einfachen Anwendungsprogramme, ich sag mal, diese ganze Office-Suite und so weiter, gab es damals halt noch nicht so cool. Das war dieses LibreOffice und so weiter. Das haben viele schon mal gehört. Viele sagen bei Linux war dieses LibreOffice. Ich habe das noch nie benutzt. Das sage ich jetzt auch mal. Ich finde das gruselig, ja. Also Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Libre oder wie das heißt, das ist ja quasi das Linux-Derivat davon, ist, finde ich, irgendwie nicht akzeptabel und habe es deswegen nicht genutzt. Heute ist es so, dass der Ubuntu-Desktop zum Beispiel so cool ist wie in Windows und du hast den Schmerz ja nicht mehr. Wir hatten ja eine Folge über SaaS. Ich nutze halt keine Desktop-Anwendung mehr, sondern halt nur noch SaaS-Anwendungen. Wir sind ja bei Google verhaftet und Google PowerPoint, also die PowerPoint-Lösung von Google, welche heißt Google Slides und Google Sheets und die ganzen Dinger, reichen mir völlig hin. So.
Ja.
Und deswegen ist Linux, ich nehme es mal vorweg, auch heute total attraktiv für Leute, die vielleicht eigentlich mit Linux noch sich gar nicht befasst haben, die auch eigentlich nur eine einfache Oberfläche haben wollen, denn es ist genauso einfach wie Windows. Ich würde sogar sagen, in Teilen noch einfacher zu bedienen als heute in Windows. Ja. Aber kommen wir später zu.
Okay. wieso kommen wir da später zu? In welchem
auch
Punkt?
Jetzt dazu kommen.
Ja, also genau. Also am Anfang soll es ja darum gehen, Linux so allgemein. Beschreib's gerne mal ein bisschen, wieso du glaubst, dass es noch einfacher ist jetzt, oder?
Ja, du hast, also erstmal ist es dadurch, dass es Open Source ist, frei runterladbar. Du kannst zum Beispiel, also ich bin ein Fan von dem Ubuntu. Es gibt diese Distros, ja. Also dazu sage ich jetzt kurz was Technisches, aber die im Prinzip ist Linux besteht anders als jetzt ein Windows aus zwei Teilen. Windows ist irgendwie alles zusammen, da hast du diese grafische Oberfläche und das Betriebssystem ist ineinander geschmolzen. Beim Linux ist es eigentlich so, es gibt eine nicht grafisches, also die nicht grafische Logik, man könnte fast sagen Backend, ist aber nicht Backend, ne? Also das Kernsystem, das heißt auch Kernel, ja, das ist quasi getrennt und funktioniert ganz alleine und könnte ganz alleine funktionieren, ohne jede Grafik. Ja. Und ganz viele Linux-Distros funktionieren auch noch so heute. Und auch keiner sagt, dass du unbedingt das über die Fenster bedienen musst. Du kannst ja halt die Konsole herausnehmen, die ist ja sehr stark, hatten wir schon mal eine Folge, zum Beispiel die Bash. Und damit kannst du alles machen. Ja. Und das System läuft quasi unsichtbar, ohne Fenster, ohne Grafik, als Kernel. So, und dann hast du den zweiten Teil, und das ist das, was das moderne Linux ausmacht und wo es sehr gut ist, ist die grafische Oberfläche und zum Beispiel bei Ubuntu ist die so schick, das kommt halt mit allem klar. Ja. Das kommt mit modernen Grafikkarten klar, weil die auch proprietäre Treiber mit reinnehmen. Ja. Also die Nvidias sind ja jetzt nicht Open Source, aber die werden trotzdem unterstützt von Ubuntu. Das heißt, du kaufst dir irgendeinen Laptop oder irgendeinen Desktop-PC, baust du dir zusammen, dann installierst du einfach Ubuntu drauf, was total einfach ist, es gibt 3000 Anleitungen, lädst das runter auf einen USB-Stick mehr oder weniger, kostet alles nichts, geht sekundenschnell, steckst den USB-Stick rein und machst das, was in der Anleitung steht, also bootest einmal von dem Stick und dann installiert sich Linux hin. Du musst da auch nicht wie früher irgendwelche Partitionierungen, Mountpunkte und so weiter nachdenken, du sagst immer nur go, 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 default, default, default und das ist auch schon super, was dabei rauskommt. Und dann macht's voilà, und dann hast du ein super System mit Windows und allem, kannst das auch noch einstellen, wie du möchtest, ne? Konfigurieren, Hintergründe wie bei Windows. Und alle diese schicken Features, dass irgendwelche Fenster zum Beispiel, du ziehst die an den rechten Bildschirmrand und das macht dann quasi nur eine Halbseite. Alles schon drin, ja. Und manche Sachen noch viel cooler, als Windows das je gehabt hat. Ja? Ich habe zum Beispiel immer ganz viele Terminals und ich will nicht nur eine Hälfte haben. Ich kann mit meinem Windows-Knopf quasi auf der Tastatur und irgendwie dem Keypad, ne, wo du hast. Du hast ja auf der Tastatur die ganz rechts, ja. Die 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Ja.
Das ist quasi wie so eine Steuerung. Da kannst du sagen, irgendwie Windows-Taste und dann 9. Das ist, glaube ich, oben rechts. Stimmt das?
Ja, klar, das stimmt.
Und dann klebt sich halt das Fenster in dem Bildschirm, wo es war, in die obere rechte Ecke. Ja. Also da kannst du quasi vier Fenster aufteilen in einem Bildschirm. Du sagst 9, 7, 1 und 3, glaube ich. Und dann hast du die, ne, dann füllen die den Bildschirm aus und jedes klebt in seiner Ecke und bleibt da hängen und so weiter. Also
Moment,
nur ein Beispiel von total coolen Features. So,
ja. Jetzt mal stopp, jetzt muss ich mal gucken, ob das auch in Windows geht.
Nee, das geht natürlich nicht.
Geht nämlich nicht, ja.
Okay, weil das ist ja ein cooles Feature. Das ist echt nicht cool. Ja. Ich benutze das jeden Tag. Und du kannst natürlich, und weil Linux frei ist und weil ganz viele Leute dazu was beitragen, kriegst du sowas auch als Erweiterung und so weiter. Und du kannst also die lustigsten, die krassesten Sachen mitmachen, also auch von der Oberfläche her. Ja. Und kannst du irgendwelche Balken selber definieren, wo du siehst, genau wie ist meine CPU, okay, meine Memory-Auslastung und so weiter und so fort.
Also du kannst es zusammengefasst viel krasser noch anpassen an deine Bedürfnisse letzten Endes.
Genau, und aber du musstest es nicht. Ne? Und der Unterschied war, früher musstest du alles anpassen, bevor du überhaupt mal was gesehen hast. Und jetzt kommt's aber, wenn du Ubuntu lädst, super geil aus dem Kasten raus und ist voll funktionsfähig. Und du kannst es aber dann sogar noch tunen irgendwie auf deine Bedürfnisse.
Okay, okay. Was ist mit dem Punkt so Sicherheit oder solche Sachen? Ist das auch ein Vorteil oder macht das keinen Unterschied mehr?
Granatenvorteil, ja. Ich habe noch nie ein Virus auf dem Linux-System gehabt. Ja. Das liegt ja einfach daran, dass die, also jetzt müssen wir uns die Marktanteile angucken, ja. Und da muss man sich angucken, was hat ein Hacker-Team davon, ein Betriebssystem zu knacken, was einen Marktanteil hat von, ich weiß es nicht, Gerrit, ich habe es nicht angeguckt, aber ich gehe mal davon aus, dass Windows halt den krasseren Marktanteil hat, den
viel krasseren. Du meinst jetzt im Anwenderbereich, aber redest du noch,
oder? Ich rede noch vom Anwenderbereich, genau, im Serverbereich ist es vielleicht anders so, ja, aber.
Das glaube ich auch.
Ja, ja, genau. Aber also ich sag, wir sind ja gerade dabei für die, ne, wir sprechen gerade so für die Leute, die sich vielleicht mal ein Ubuntu installieren, um vorm Rechner zu sitzen, ja. Und hast du das getan, hast du keinen Schmerz mehr mit Viren, ne? Gibt's einfach nicht, ja. Ist in sich sicher. Brauchst du auch keinen Defender und kein komisches Krams, brauchst schon gar nicht irgendwelche komischen Virenprogramme installieren. Linux ist halt, weil es ist Open Source und weil ganz viele Leute das quasi immer angucken, würde ich sagen, das allersicherste Betriebssystem, ja, in sich selber. Und da brauchst du auch keine extra Extensions installieren oder Virenscanner, das ist schon sicher, so wie es daher
kommt. Das sollte man jetzt bei Windows auch nicht mehr machen, das ist ein großer Trugschluss, dass man das noch machen muss.
Habe ich schon immer gesagt, dass die furchtbar, also eigentlich sind die Virenprogramme die größten Einlasstore für die.
Na gut, okay.
Aber okay, auch, früher war das, also ja. Das ist auch nur die halbe Wahrheit. Ganz früher war ja Windows nur wirklich komplett offen, so. Da kamen sie alle rein, die Viren. Dann gab es die Dinger, diese Virenscanner, die hatten auch ihren Effekt. Da sind Leute ganz furchtbar reich mit geworden. Und da gibt es auch ganz komische Geschichten.
Ja, McAfee und solche
Sachen. McAfee, ja, genau, an den habe ich gedacht. Das ist ja der Typ. Okay. Also, wenn ihr mal was gucken wollt, dann müsst ihr mal es gibt eine tolle Dokumentation, sage ich mal gerade, über den Herrn Effie.
Also, passt für mich, verstanden. Linux begeistert einfach letzten Endes mehr, vor allem die Entwickler-Community. Ich glaube, dadurch, dass einfach dein Windows und entsprechend bei Mac, macOS schon auf den Kisten vorinstalliert ist, wird jetzt keiner mal eben so switchen, sag ich mal, so der klassische Durchschnittsanwender, so wie ich es vielleicht bin. Aber man könnte das theoretisch tun, dadurch, dass ich im Browser enabled eigentlich schon die ganzen Tools heutzutage benutzen kann, brauche ich jetzt nicht unbedingt irgendwie eine Windows-Exe-File, um mir irgendein Programm zu installieren oder was, also zum Beispiel das Office-Environment, das gibt's ja auch von Microsoft inzwischen, alles in der Cloud und so, und eben. Dann ist es das Gleiche, nur dass ich eben bei Linux vielleicht noch Sicherheitsvorteile habe oder noch mehr anpassen kann, etc.
Ja, voll krass, weil es entwickelt sich ja sowieso so, dass unser Rechner, unser Laptop oder irgend sowas im Prinzip ja eigentlich nur noch den Browser ausführt. Haben wir gesagt so. Und wenn das so ist, dann kannst du halt auch ein ganz schlankes System. Und das ist auch noch wichtig, dass die Linux, alle Linux-Distros sind im Schnitt alle viel schlanker. Also das heißt leichtgewichtiger, booten schneller, brauchen nicht so viel RAM von sich aus, als Windows je war. Ja.
Gut, ich denke mal drüber nach, vielleicht auch mal.
Und vielleicht an der Stelle auch gesagt, das passt gut rein. Es gibt spezielle Distros, die sind extrem schlank. Also die haben dann quasi auch ein bisschen abgespeckte Grafik, da haben dann die Fenster wobbeln dann nicht und haben eine riesen Animation, weil das braucht ja immer sehr viel, das weiß man immer nicht, aber dieses ganze Windows-Geflirre und Geschickmache von diesen Fenstern, das braucht extrem viel Rechenleistung und Speicher. Und es gibt ziemlich abgespeckte Linuxe. Manchmal hat man ja noch so einen ganz alten Laptop rumstehen. So, der funktioniert noch irgendwie, wahrscheinlich der Akku platt, aber so, wenn ich in die Steckdose stecke, funktioniert noch, könnte man irgendwas Cooles mit anfangen. Ja? Gibt zum Beispiel Puppy. Die Distribution Puppy, wie die Puppe auf Englisch, da kannst du noch einen 10 Jahre alten Laptop super mitlaufen lassen, ja. Und wenn du nur browsen willst oder irgendwas, ja, oder mal E-Mails angucken, dann hast du den wieder zum Leben erweckt, ja. Weil da kriegst du kein Windows 12 oder 11 drauf installiert, aber Linux läuft, ja.
Verstehe. Alles klar, dann lass uns mal weiterkommen im Programm. Wir wollten ja ein bisschen uns mal ganz kurz die Geschichte angucken von Linux. Also jetzt nicht im Detail oder so, aber einfach, wer hat es erfunden? Ja, das interessiert natürlich.
Das ist eine rhetorische Frage, du weißt es selber.
Ich weiß das, ja, das ist der Linus mit S und nicht mit X.
Genau.
Linus Torvalds, auch der Schöpfer von Git. Ja, aber ich glaube, Linux war wahrscheinlich sein erstes Projekt oder zumindest das erste von diesen zweien, ja. Linux und Git. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zu sagen. Wie ist es dazu gekommen? Wie fing es an? Ich habe mal grob geschaut und irgendwie gab es ja zuerst den Kernel. Ja, du hast mal erwähnt, dass es diese Zweiteilung gab und dann, wie ging es weiter? Hast du da eine grobe Idee? Ja.
Nee, ich bin jetzt geschichtlich nicht so gut verankert. Ich kann dir sagen, dass es 1991 war, dass Linus Torvalds quasi mehr als Freizeithobby, sein Buch heißt übrigens auch Just for Fun. Er hat mal so ein Buch geschrieben zu all den krassen Entwicklungen, die da passiert sind. Das hatte er sich... Der hat das nicht mit Absicht so geplant oder irgend sowas, dass er da irgendwie ein Betriebssystem machen wird, was dann irgendwie auf der ganzen Welt bekannt ist, so wie heute. Ja.
Hat er wahrscheinlich ein Problem gelöst, was er selber hat.
Ein Problem gelöst, ja. Der hatte irgendwie so eine x86 CPU und wollte die irgendwie voll auslasten. Und es gab irgendwie damals nichts Gescheites. Und dann hat er sich gesagt, okay, ich programmiere mal was hin. Der Junge ist natürlich auch, würde sagen, hat ein bisschen Schmackes zwischen den Ohren, ja, sonst. Und hat dann also auch tatsächlich wieder in wenigen Monaten, so wie Git, ist ja auch relativ zügig entstanden also ich weiß nicht, wie der Herr immer so schnell Software schreibt. Wahrscheinlich hat er die Tests weggelassen. Okay, wahrscheinlich nicht. Aber genau, und hat 1991 angefangen und relativ zügig danach, 3 Monate später, haben wir so einen Post in die Community, da gab es auch so bestimmte Community-Foren und so weiter, gestellt, dass er da irgendwie was gemacht hat, also quasi so eine Art Terminal-Erweiterung oder sowas hat er es erst genannt, um quasi mit so einem x86-Prozessor gut zu sprechen, und hat dann wohl, so sagt er selber, hat erst später gemerkt, dass was er da eigentlich gemacht hat, so eine Art Betriebssystem ist, was er geschrieben hat, so aus Versehen, ne? Mehr oder weniger.
Ja. Nicht schlecht.
Genau, und das wurde natürlich gern genommen, weil 1991, das war ja gerade so, ja, Goldgräberzeit, ne? Es kam die Hardware hoch und die Software war noch nicht so weit. Also das ist ja alles eine Wahnsinnskurve, ja? Also das gab es ja alles vorher noch gar nicht so. Das entwickelte sich ja gerade alles. Und war also Goldgräberstimmung, mit alle anderen Entwickler, die auch Schmackes zwischen den Ohren hatten, haben das halt mit Kusshand genommen und gesagt, das ist doch cool. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und daraus hat sich eine Community quasi von Entwicklern gebildet, die dann alle dazu beigetragen haben, dass Linux das ist, was es heute ist. Ja. Und der Torvalds hat eigentlich lieber das Zepter in der Hand behalten, hat geguckt, dass es in die richtigen Richtungen geht, und hat im Prinzip ein globales Entwicklerteam aufgebaut, nämlich die Community, die alle aus ehrenwerten, selbstlosen Zwecken, ganz selbstlos ist es nicht, weil sie konnten ja quasi dann ihre technischen Probleme, die sie hatten, besser lösen. Also haben die alle in Eigeninteresse auch dazu beigetragen und sich zusammengeschlossen, da diesen Kernel, der quasi ja das tiefliegende Betriebssystem ist, wenn du Files verschiebst, wo du Netzwerksachen machen kannst und so weiter, ja, die ganzen wichtigen Sachen, haben die quasi aufgebaut, ja. Und das ist seitdem heute noch so, ja. Der Linus Torvalds ist immer noch da, und der Kernel entwickelt sich immer noch weiter, geht von Version zu Version, kriegt immer neue Features und so weiter.
Ja. Okay, krass.
Und ganze Grundlage, das kann man ja auch mal sagen, wenn man jetzt gar nicht weiß, was ist da los, wie kann ich mir das vorstellen, ist der GNU-C-Compiler, also die Programmiersprache C. Deswegen ist es auch, manchmal sagen wir, ne, die Grundlage in Programmiersprachen C und C++, C++ ist eine Erweiterung von C. Aber im Prinzip ist sogar dieses Betriebssystem ist quasi, also zu großen Teilen mit der Programmiersprache C geschrieben. Ne? Das ist die Grundlage allen Beginnings, ist irgendwie, du brauchst immer eine Programmiersprache. Und C ist halt so die Ursprache, sage ich mal so. Ich würde sagen, wahrscheinlich, keine Ahnung, besser sage ich keine Prozentzahl, aber ich würde sagen, der größte Teil von noch heute vom Linux-Kernel ist halt C. Ja. Okay. Das ist eine unglaublich schnelle, hardware-nahe Sprache ist, mit der du alles umsetzen kannst.
Das ist eine ganze Menge, was du zur Geschichte wusstest, ja. Du hast mir vorhin noch mal was erzählt über das Logo.
Ja, das ist cool. Das gebe ich jetzt mal. Ja, genau, das muss ich auf jeden Fall. Das habe ich auch gelesen, das wusste ich nicht.
Weil ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, aber das Logo von, das kann ich ja kurz sagen, das Logo von Linux ist ein Pinguin. Und der ist auch irgendwie ganz bekannt. Da gibt es auch Icons von und was auch immer, eigentlich überall mal zu sehen im Bereich Software. Was hat es denn mit diesem Pinguin auf sich?
Ich hasse dieses Logo. Ich weiß nicht. Ich finde das so furchtbar, diesen blöden Pinguin. Aber okay, das ist meine Meinung. Ja, Linus, in dem Buch, was er geschrieben hat, in seiner eigenen Biografie, Just for Fun, wie es heißt, schreibt Linus, ich lese euch das einfach vor, es ist ja schon übersetzt, er hat es bestimmt nicht in Deutsch geschrieben. Aber Linus wollte keinen x-beliebigen Pinguin. Sein Pinguin sollte glücklich aussehen, so als hätte er gerade eine Maß Bier genossen und den besten Sex seines Lebens gehabt. Also das ist schon lustig, aber wenn man Linus so ein bisschen kennt und mal so liest, was er so schreibt, das ist auch eine Persönlichkeit so. Ja. Also ich meine, das kommt ja meistens mit sich, ne? So krasse Entwickler, die haben dann auch mal, der gibt öfters mal krasse Statements dagegen. Ja.
Ja.
Aber dass der, also wenn man, ich sehe das jetzt anders, das Maskottchen, ne? Dass der gerade ein Liter Bier gesoffen hatte und aus dem Bett gestiegen ist, so glücklich. Ja, so habe ich es noch nicht gesehen.
Ja. Ja, mit seiner Partnerin oder seinem Partner, ja. Die Pinguine sind ja, glaube ich, monogam, ne? Also wenn ich mich nicht täusche.
Die sind ziemlich monogam, ja. Also mindestens, ich weiß nicht alle, aber ich habe neulich tatsächlich auch eine Dokumentation über Pinguine gesehen, über diese Kaiserpinguine. Die sind sehr monogam und ziehen auch sehr lange beide abwechselnd das Kind auf. Ja. Das ist auch auch sehr modern, wie die das machen mit der Erziehung. So.
Cool. So, weiter geht's im naturwissenschaftlichen Podcast irgendwo anders. Alles klar. Cool, das zur Geschichte von Linux. Ja, und jetzt ist das heute ja extremst verbreitet. Also auch wenn du sagst, ist klar, Marktanteile im Anwenderbereich sind natürlich kleiner. Das liegt sicherlich auch daran, weil natürlich für Windows irgendwie wahrscheinlich mehr professioneller bezahlter Support auch da ist oder sowas dann oder mehr Admins, die sich dann einfach auskennen für Firmen und so weiter und so fort.
Ich glaube, es liegt halt auch vor allen Dingen daran, was du gesagt hast, Gerrit. Du kaufst halt, Microsoft hat was richtig gemacht. Haben sich halt mit den Hardwareherstellern verbündet und dafür gesorgt, dass auf jedem blöden Rechner, den du kaufst, in jedem Mediamarkt oder auch jetzt, wenn du ihn online bestellst, halt das Windows mal vorinstalliert ist. So. Und was du sagst, also der einfachste Case, das kann ich auch verstehen, ist, du klappst das Ding auf, drückst auf Start und es funktioniert halt einfach. Du willst ja nicht erst ein Betriebssystem installieren müssen, so, ja. Und deswegen ist, glaube ich, Windows sehr verbreitet. Es gibt tatsächlich, wenn ihr mal nachsucht, ich glaube, es ist wieder weniger geworden. Es gab mal so eine Zeit, wo man durchaus auch moderne Laptops, zum Beispiel, ich habe hier meinen Laptop, das weiß ich ganz genau, den habe ich gekauft und da war Ubuntu vorinstalliert.
Ja. Ach, guck mal.
Das gibt's nämlich auch. Ja. Und das ist auch ganz schick, weil dann hat quasi der Hardwarehersteller dafür gesorgt, dass das Betriebssystem so gut installiert ist, dass halt auch diese ganzen Peripheriegeräte oder eingebauten Geräte, ne, wie deine Webcam, dein, was weiß ich, dein Fingersensor und so, dass das auch alles sauber unterstützt ist und in diesem vorinstallierten Linux, in dem Fall war es Ubuntu, auch sauber funktioniert. Und das war auch der Fall. Richtig cool, ne? Also man kann auch mal, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt lange nicht gemacht, mal Ausschau halten, wenn man sich was Neues kauft, ob da nicht vielleicht sogar ein Ubuntu vorinstalliert ist. Und oft spart man dann auch noch ein paar Euro, weil ja, die Lizenz ist ja mit eingepreist, die du dann da mit deinem Windows kaufst. So.
Ja. Also dann sind wir jetzt schon sozusagen in den Anwendungsfällen. Darüber wollten wir mal kurz sprechen und daran anschließend vielleicht auch die Distros. Ja, weil es gibt ja nicht nur die Anwender-PCs, wir haben schon mal kurz gesagt, es gibt ja auch die Server, die dann irgendwie im Rechenzentrum stehen oder die Grundlage auch der Cloud bilden oder sowas, die auch Rechenzentren sind. Und der dritte große Bereich sind ja die so Embedded Devices, ja, also kleinere Geräte, die dann irgendeinen Job erfüllen, aber eben nicht eine Benutzeroberfläche bieten, sondern, was weiß ich, irgendeinen Code ausführen oder sowas in der Art.
Genau, Gerrit.
Gib uns da mal einen Überblick. Also, welche gibt's da und wie unterscheiden sich da die jeweiligen Linux-Versionen? Ja, das würde ich als letztes Thema heute nochmal durchsprechen.
Ja, genau. Also, du hast natürlich das, was du sagst, ne? Also, die verschiedenen Anwendungsfälle erfordern natürlich auch ganz verschiedene Eigenschaften von deinem Betriebssystem. Also, sitzt du als Mensch vom PC, vom Laptop, dann ist dir irgendwie wichtig, dass das alles geschmeidig funktioniert und dass vor allen Dingen das Grafiksystem, dass die UX und so weiter total cool ist und so weiter. Und dafür gibt's halt entsprechende Distros. Ganz anderer Anwendungsfall ist, was du gesagt hast. Und ich würde fast sagen, hier hat Linux den größten Marktanteil. Alles, was Server sind im Internet. Was sind die Server im Internet? Das sind also quasi PCs. Das kennen wir aus dem Fernsehen, wenn man das mal so sieht. Irgendwo sind viele Kilometer, nicht Kilometer, aber meterlange, Schränke, wo dann diese, ne, diese Pizza, wie man sagt, so diese Pizzaböden da drinnen liegen, das sind ja quasi alles Computer an dran. Die haben noch nicht mal einen Bildschirm dran. Insofern auch völlig Verschwendung, dass da irgendein Grafik gerendert wird. Und hier kommt gerade diese Zweispaltung zum Vorteil. Da ist kein Grafiksystem drauf installiert. Ja. Da läuft der blanke Kernel einfach drauf. Ja. Und da gibt's halt spezielle Linux-Distros. Zum Beispiel Debian wird gerne genommen. Debian ist eigentlich auch eine der grundlagigsten Distributionen. Und auch hinter Debian steht tatsächlich auch überhaupt gar keine Firma. Also viele Distributionen haben so eine Art Firma, die da irgendwie so ein bisschen.
Ich glaube, da ist Red Hat so das bekannteste
wahrscheinlich. Red Hat, ne? Kennt man, genau, ja. Und von Ubuntu, die habe ich gerade nicht auf dem Zettel, kannst du gleich mal googeln, können wir nochmal sagen. Ubuntu, da ist auch eine Firma dahinter, aber, und die Firmen mischen sich auch nicht groß ein. Also das ist so eine Mischung zwischen Community und Firma. Was soll ich sagen? Ach so, genau. Diese Linux-Dinger, das ist halt Debian und Debian ist halt auch, die haben einen ganz anderen Anspruch. Die sagen zum Beispiel, also wenn du Anwender willst, dann willst du ja immer den letzten Kram, so, ne? Da kommt von Nvidia eine neue Grafikkarte raus und dann willst du halt irgendwie das benutzen können. Das heißt, du brauchst dann halt sofort den Treiber dafür. Das heißt, du musst sofort dein System aktualisieren. Und Debian, da ist das gar nicht so. Die sagen zum Beispiel, es gibt hier immer nur im Jahreszyklus überhaupt neue Pakete, Updates. Weil uns ist die Sicherheit so wichtig. Du kannst halt, wenn du ganz neuen Krams mit reinnimmst, dann ist noch nicht klar, dann hast du noch gar nicht die Zeit zu prüfen, ob das überhaupt alles sicher ist. So, ja. Und weil das die Grundlage ist von unseren ganzen Servern, von unserer ganzen Cloud-Welt, sagt Debian, uns ist die Sicherheit und die Performance, dass das ganze Ding schnell zugreift, auf, also maximale Geschwindigkeit und maximale Sicherheit sind zum Beispiel die Kernkompetenzen von so einem Debian, was auf dem Cloud läuft. So. Und dann haben wir noch andere Linuxe. Das ist vielleicht, das nenne ich jetzt auch mal kurz. Wir hatten ja mal eine Folge über Docker und wie wichtig Docker ist.
Ja.
Docker ist ja eine Virtualisierung quasi, aber eine sehr, also nicht so krass wie eine virtuelle Maschine, sondern sehr nah noch am Betriebssystem.
Lass mich dazu kurz einen Einschub machen. Das war Folge 2.
Ach, cool, ja.
Und das ist auch unsere mit Abstand erfolgreichste Folge bisher. Also bei meisten Hörern.
Weil sie auch am längsten draußen ist wahrscheinlich.
Nee, die Folge 1 ist ja länger draußen.
Ah, stimmt. Okay, ja, cool.
Okay, aber sorry jetzt.
Ja, genau, aber so Docker, da haben wir es, glaube ich, schon mal gesagt, so, ne? Aber da hast du wieder andere Dinge. Und die Docker, und im Docker-Container hat ein sogenanntes Image. Und das Image basiert auch irgendwie, das braucht auch sowas wie ein minimales Betriebssystem, ja. Und da sind wir natürlich auch wieder beim Linux, ja. Und hier gibt's wieder noch speziellere Derivate, weil jetzt sind wir auf einem Bereich, wo, also bei den Containern willst du ja im Notfall mehrere Container hochbringen. Und dann soll das Betriebssystem auch von der Größe einfach, von dem Speicherplatz nicht so viel Raum einnehmen, weil du willst, ne, sonst wird dein Speicher quasi ziemlich voll, ja. Und jetzt gibt's ganz, ganz, ganz krass abgespeckte Linux-Betriebssysteme oder Linux-Distros, die in diesen Containern laufen, weil du brauchst da ja gar kein Betriebssystem. Ganz oft ist ja so ein Container nur dafür da, eine Datenbank laufen zu lassen oder einen REST-Server oder irgend sowas.
Ja, ein spezieller Task eigentlich.
Ein spezielles Programm meistens, ja. Und dann brauchst du nur das vom Betriebssystem, also im besten Falle pickst du dir quasi ein Betriebssystem zusammen, was es dir erlaubt, genau nur diesen Task effizient auszuführen. Alles andere willst du gar nicht haben, weil es nimmt nur Raum, Speicher und Performance. Und da gibt es hochoptimierte Linux-Betriebssysteme, quasi genau das machen. Und ich nenne mal eins, was ich ganz oft benutze, ist das Alpine. Vor Docker habe ich das nicht gekannt und nie gehört. Linux Alpine. Das hat noch nicht mal die normale libc-Library, was eigentlich die Grundlage allem ist. Also quasi die Standardbibliothek, die heißt da libmusel, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man in bestimmten Fällen, wenn man Hardware-Arbeit ist, muss man was aufpassen. Aber es ist alles total abgespeckt und so ein Ding läuft halt irgendwie mit 15 Megabyte. Ja. Ein ganzes Betriebssystem, ja. Total krass. Ja. Es ist jetzt auch nicht wieder das Richtige für einen Server, so, aber halt für einen Container. Ja. Und so kannst du das durchdeklinieren über Embedded Devices, hast du gesagt, Android selber ist ein Linux, im Prinzip eine Linux-Distro und so weiter. Und so gibt es halt quasi, weil es halt Open Source ist und weil es quasi aus diesen Kernel-Funktionen besteht und sehr modular aufgebaut ist, sind viele Leute in der Lage, das Linux so zu schnitzen, wie es sehr verschiedene Anwendungsfälle halt benötigen. Und deswegen ist es ich würde mal sagen, überall da, wo Windows nicht ist, ist Linux halt sehr, sehr verbreitet. Ja. Und wir wissen es gar nicht, dass es da überall ist.
Oder? Jetzt müsste noch mal auf eins eingehen oder zumindest noch mal kurz ein bisschen betonen, was du gerade gesagt hast, so nebenher, dass Android auch quasi Linux ist oder Linux drin hat.
Ja, so habe ich es jedenfalls verstanden. Ja. Hast du da noch mal tiefere Recherchen?
Nein, das ist schon so, das weiß ich auch. Aber das ist ja jetzt nicht jedem, also ist ja nicht jedem bewusst, dass das darin steckt.
Ja, es ist einfach so. Also Software zu schreiben ist ein sehr aufwendiger Prozess. Software zu maintainen und zu prüfen, dass alles funktioniert, noch viel aufwendiger. Und mit dem Linux-Kernel, ne, hat man halt eine super Grundlage, wofür es überhaupt und die aktiv quasi maintained wird und auf alles angepasst wird, was sich an Hardware neuen Sachen ergibt. Also es wäre völlig weltfremd, das neu erfinden zu wollen. Und deswegen auch so Firmen wie Google und so weiter, wenn die ein Betriebssystem machen, basieren quasi am Ende des Tages auf diesen Grundlagen, die super sind. Ja. Und dann entstehen sowas wie Distros, also Ubuntu und so weiter, aber Android ist im Prinzip auch basiert auf einer Linux-Grundlage.
Ja, auf dem Kernel insbesondere.
Kernel, genau. Und dann wurde das halt quasi so erweitert und modularisiert, dass es halt für unsere Smartphones optimal läuft.
Und mit den Embedded Devices ist es einfach ähnlich. Also
genau.
Die haben dann kein Display wie ein Smartphone, sondern da gibt es irgendeine andere Anpassung.
Und selbst in Windows, muss man ja auch sagen, gibt es ja mittlerweile dieses Embedded Linux. Also in Windows 11, da kommt das Linux auch mit. Es läuft einfach, weil es einen kleinen Footprint hat, kannst du einfach Linux starten im Windows.
Wie funktioniert das?
Ja, da wirst du mal Lukas fragen, unser Werkstudent, der macht das den ganzen Tag. Der hatte nämlich hier auch einen Windows-Rechner und ich habe gesagt, hier kannst du mal unsere Software starten, die funktioniert aber mit Docker unter Linux. Und dann meinte, ja, ist ja gar kein Problem, es gibt ja die die Linux-Umgebung im Windows, ja, das eingebettete Linux. Ja.
Ah.
Also ich habe, da ich nie Windows benutze, kann ich dir nicht sagen, wie man das jetzt
genau alles startet gut.
Und so weiter.
Das passt schon, ich wollte mehr so den Anwendungsfall verstehen. Okay, also Docker starten dann entsprechend auf Windows.
Genau, also ich glaube, es war vermutlich, jetzt muss ich raten, aber es war vermutlich mit ein Grund, diese ganze Docker-Welt gut mit zu unterstützen, dass Windows sich entschieden hat, quasi so einen kleinen Linux-Bereich mit reinzubringen. Und da laufen die Container. Und das ist eng verkoppelt mit dem Filesystem von Windows. Das heißt, du kannst im Windows Linux-Programme laufen lassen, die ziemlich gut unterstützt werden mit Filesystem-Sachen und so weiter ins Windows rein. Ja. Das verschmilzt gerade so ein bisschen. Ja. Weil es einfach nicht wehtut, ein Linux mitlaufen zu lassen. Ja. Das ist halt wieder eine spezielle Linux-Version, die sich die Windows-Jungs dann gezogen haben. Und das läuft dann ganz cool. Ja.
Alles klar. Prima, das würde mir reichen für so einen Rundumschlag und so ein High-Level-Overview über Linux. Da steckt eine ganze Menge drin. Ich habe das ein bisschen besser verstanden und so ein bisschen Lust hast du mir auch gemacht, dass ich das mal ausprobiere irgendwie. Ja. Allein schon für die eine Funktion, die verschiedenen Fenster am Bildschirm anzuheften. Da gibt es bestimmt noch andere coole Sachen, ja, die man ausprobieren kann.
Ja, da gibt's also gerade bei dieser Fensteranimation gibt es tatsächlich viele coole Sachen. Man muss immer aufpassen, es ist so ein bisschen wie bei PowerPoint. Wenn man es übertreibt mit den Animationen, ist es auch irgendwo im Weg so, aber
ja.
Genau, aber es gibt schon, also die haben sich schon gute Sachen ausgedacht, ja.
Wolltest du noch irgendwas loswerden?
Lass mich mal kurz auf den Spicker gucken.
Die technischen Details haben wir jetzt gar nicht so gemacht, aber ich glaube, das ist auch nicht so spannend.
Nee, brauchen wir auch nicht. Also wir wollten, glaube ich, mal ein bisschen, ja, einfach mal ein bisschen zeigen, dass Linux keine Randerscheinung ist, sondern eigentlich sogar eine Haupterscheinung ist. Irgendwie, außer bei jetzt genau bei diesen Anwendungs-PCs, bei den Personal-Computern, sag ich mal, oder den Laptops. Aber in dem Moment, wo ihr euer Smartphone in die Hand nehmt, dann habt ihr quasi schon wieder Linux vor der Nase, so, ja. Und ja, ich glaube, wir haben es. Also man könnte jetzt noch ein paar Distros sagen, aber das machen wir nicht. Wir haben die wichtigsten durch. Also es gibt angeblich Mint, das sage ich vielleicht nochmal. Mint ist eine Linux-Distro, die angeblich auch sehr cool sein soll für so einen Windows-Ersatz, wenn man mal anfangen will mit Linux. Dazu kann ich euch aber nichts sagen, weil ich habe mich mal mit Ubuntu eingegleist und bin dabei geblieben und finde das auch super. Aber ihr könnt ja mal Mint ausprobieren. Hier auf unserem, wir hatten jetzt ein Kundenprojekt, wo wir so einen LCD-Bildschirm und so einen Einplatinenrechner hatten, der nicht so viel Power hat. Da läuft so ein Mint drauf. Was auch ganz cool war, auch mit Oberfläche. Ja. Das ist übrigens auch noch ein Anwendungsfall. Ne? Manchmal hast du so Industrie-PCs, so ganz kleine, so dann Raspi. Ja? Raspi ist zum Beispiel auch ein Betriebssystem vom Raspi, ist auch ein Linux drauf.
Ja. Ja.
Und du würdest so ein Mini-PC würdest du ja völlig überfordern, wenn du da jetzt irgendwie ein Windows drauf knallst.
Wenn du Raspi sagst, du meinst den Raspberry Pi, ne?
Dann meine ich den Raspberry
Pi. Das genau. Ist auch alle wissen. Und ich glaube, den wir hier hatten, das war ein Odroid, oder? Der Einplatinenrechner?
Genau, wir hatten den Odroid, genau. Odroid kannte ich vorher auch noch nicht. Es war auch nicht der letzte. Wir hatten den N2, kann ich mal zu sagen. Es gibt, glaube ich, N3 mittlerweile ist das neueste Ding. Funktioniert hervorragend. Odroid-Teil mit Linux Mint drauf. Und dann haben wir irgendwie einen, über einfach HDMI hat das Ding Anschluss, so ein LCD-Display dran gemacht mit Touch. Und dann kriegst du, der Anwendungsfall ist, hier will jemand quasi mit einem Touch-Display über einen Browser irgendwie was bedienen. Und hat super funktioniert. Ja. Also kann man empfehlen. Ja,
ja, cool.
Jetzt haben wir wieder einen neuen Einplatinenrechner. Dazu kann ich noch nichts sagen, haben wir noch nicht ausprobiert, aber wenn ich da was weiß zu, kann ich es auch nochmal bekannt geben. Ja. Und ja. Aber gerade für diese kleinen Industrie-PCs oder diese Würfelchen, wie die auch so ein bisschen aufkommen, so gibt es ja immer mehr, eignet sich halt auch Linux hervorragend als Betriebssystem. Ja.
Dann machen wir Deckel drauf für heute und jetzt nochmal der Hinweis, dass wir dann erst in 14 Tagen wieder da sind mit einer neuen Folge.
Und ich hoffe, wir kriegen das zeitmäßig so gemanagt, dass wir nicht wieder nach 14 Tagen am Montag davor irgendwie in Schweiß kommen.
Am Dienstag sogar.
Oder am Dienstag, so wie heute katastrophenmäßig.
Also diese
Folge haben wir tatsächlich heute Morgen aufgenommen, die ihr jetzt gleich hört, wenn das denn jetzt heute noch hört.
Also die ist ganz frisch aus dem Podcast-Backofen.
Also wir sind im Projektmanagement vom Podcast hier, haben wir ein bisschen gefailt heute, aber gut.
Trotzdem, hoffen wir, die Folge hat euch gefallen. Ich fand es ziemlich cool, Burkhard, danke. Und ja, euch danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann in 2 Wochen statt in einer. Und bis dahin, ciao.
Danke dir auch, Gerrit. Tschüss aus Hamburg.
Einfach komplex wird produziert und präsentiert von Heisenware. Weitere Informationen findest du unter heisenware.com. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge und bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg.